Der Schnee kalt und weiß und der Schnee bedeckt den Scheiß. Das haben die Irrenauten gesungen. Wenn eine Schneedecke liegt, dann sieht es aus wie heile Welt und alles wird nicht begraben, aber zumindest eine Decke, eine weiße Decke drüber gedeckt. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal hier in Erfurt durch den Schnee gestapft bin, aber eigentlich muss man ja gar nicht weit wegfahren, um in den Schnee zu kommen. Einer, der es getan hat, ist Sergei Lochthofen. Hallo Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie und wünsche Ihnen und unseren Zuhörern eine schöne Woche. Ja, die haben vollkommen recht. Das ist oftmals der Fall. Hier unten ist es schmand, ein bisschen Wind, ein bisschen Regen. Und wenn man das genau im Auge hat, setzt man sich ins Auto, eine halbe Stunde später ist man auf dem Rennsteig. Und ich war da am Sonnabend und es war fast ein halber Meter Schnee. Also wirklich sehr schön, viele Leute Ski gefahren. Natürlich ist es manchmal ein bisschen grau, weil die Wolken dann tief hängen an so einem Tag. Aber es war eigentlich auch zwischendurch ein bisschen Sonne. Also eigentlich eine sehr erfrischende und munter machende Geschichte. Also wir sollten uns auch hier als Erfurter des Glücks bewusst sein, dass wir eben halt so nah an den Bergen dran liegen und wir auch immer noch ein bisschen Winter erleben können.
Wenn sich des Glücks bewusst sein, dazu gehört ja mal, sich zu fokussieren und sagen, wie gut es uns eigentlich geht, wie privilegiert wir sind und dass wir eigentlich in der Welt der Glückseligen leben, auf der Insel der Glückseligen. Im Rest der Welt sieht es anders aus. Die wollen zu uns, weil hier der Wohlstand ist und weil wir das haben, was der Rest der Welt will. Kann das sein?
Ja, es kann sein. Sie sehen aber auf der anderen Seite, wenn es dem Esel zu wohl geht, geht er aufs Eis. Wir haben hier in Thüringen die Situation, die Woche wird nicht unwichtig. Aber ich glaube, wir unterhalten gerade ganz Deutschland und darüber hinaus interessiert man sich sogar plötzlich für uns in Europa. Weil die politische Wirrnis, die hier veranstaltet wird, die vor allem die Wähler da so auch entschieden haben, die zeigt schon, dass man, sage ich mal, auch eine Situation, eine positive Situation. Wir haben ja selbst bei Corona noch keine ernsthafte Entwicklung hier in Thüringen. Ich hoffe, es bleibt auch so. Das heißt also, die meisten Menschen sind sich des Glücks nicht bewusst, wenn sie das Glück haben. Erst wenn es dann nicht mehr da ist, sagt man, ach, waren das schöne Zeiten. Wir werden es sehen.
Mike geht, Bodo kommt, könnte man es so einfach sagen. Allerdings will Mike Moring ja nicht so richtig gehen. Der will noch ein bisschen mitmischen und verabschiedet sich nicht ganz aus der Politik. Aber dass Bodo kommt, das scheint auch ausgemacht. Aber ganz sicher ist alles nicht, oder?
Vollkommen richtig. Also solange die Wahl nicht stattgefunden hat, sollte man vorher nicht darüber feststehend reden. Das war das letzte Mal so. Ich hatte das Gefühl, die Berichterstattung insgesamt war ziemlich stark in diese Richtung getrieben. Ich bin selbst in mehreren Interviews immer wieder gefragt, dann glauben Sie, dass da noch irgendwas kommt? Also ich bin etwas zurückhaltend gewesen. Es hat sich erwiesen, dass es wirklich so ist und auch diesen Mittwoch wissen wir nicht hundertprozentig, was am Ende passiert, zumal die Signale ja aus den Parteien sehr unterschiedlich sind. Mike geht, Bodo kommt, da ist was dabei. Ich habe das Gefühl, auch mit dem Auftritt von Merz in Apolda bei dem Aschermittwoch-Treffen, ich glaube, er orientiert sich doch schon stärker nach Berlin, irgendwo dort vielleicht, wenn es denn eine Veränderung gibt, Merz sich durchsetzt, wovon ich nicht ausgehe, ich gehe eher davon aus, dass Laschet sich durchsetzt, dass man vielleicht eine Chance hat, dann von Erfurt wegzugehen und eventuell dort unterzukommen, weil hier ist natürlich jetzt verbrannte Erde und mit Sicherheit hat er erstmal perspektivisch keine Chance, hier aktiv richtig in die Dinge einzugreifen. Das Dilemma der CDU ist, sie ist zerstritten, das ist sie nicht erst seit den Ereignissen jetzt im Februar. Begonnen hat das Ganze mit dem Wechsel von Althaus zu Christine Lieberknecht. Das haben viele Althaus-Anhänger und die Vertreter des alten Blocks, sage ich mal so, vor allem des katholischen Blocks, muss man auch dazu sagen, in der CDU, als unnatürlich empfunden, dass dieser Wechsel in diese Richtung stattfindet. Schon damals hat man gehofft, dass Mike Moring eventuell als Kronprinz-Nachfolger das machen kann. Das hat nicht geklappt. Und seitdem hat er gegen Lieberknecht gearbeitet und insofern war das dann auch eine gespaltene CDU, die regiert hat. Und das führte dazu, dass man am Ende alles verloren hat. Man ist jetzt drittstärkste Kraft. Solange das anhält, glaube ich auch nicht, dass sie perspektivisch eine Chance haben, aus diesem Tal rauszukommen.
Meine Mutter hat mir letztens erzählt von der asiatischen Grippe 1974 in der DDR.
Das Hongkong-Grippe hieß die damals noch.
Ja, asiatische Grippe, Hongkong-Grippe, wie auch immer. Das war heftig. Da haben die Krankenhäuser keine Patienten aufgenommen. Es kamen keine Ärzte, weil sie Angst vor Ansteckung hatten. Man musste halt irgendwie durch. Da sind viele Menschen gestorben. Das kommt alles immer wieder, aber wir können jetzt zumindest sagen, dass das Gesundheitssystem besser geworden ist.
Dass wir dabei gewesen sind.
Ja.
Ich, Ja, ich sage jetzt mal, natürlich gibt es eine kollektive Erinnerung. Ich kenne das noch von meinem Vater, das Gespräch darüber. Es gab mal die spanische Grippe am Ende des Ersten Weltkriegs. Die hat ja in Europa, glaube ich, 15 oder 20 Millionen Menschen dahingerafft. Also weit mehr als der Erste Weltkrieg, so grausam dieser war. Das heißt natürlich, diese Entwicklungen sind immer wieder möglich und heutzutage eben halt mit unserer Verbundenheit mit der ganzen Welt. Man setzt sich in Flugzeug und fliegt nach China und fliegt nach Australien. Und da bringt man nicht nur schöne Sachen mit auf dem Rückweg. Wir sehen es ja in Italien und sehen auch, dass es ernst ist. Also 34 Tote sind es inzwischen. Das ist schon, sage ich mal, nicht etwas, wo man sagt, na ja, das passiert jetzt jeden Winter oder wie auch immer. Gleichzeitig würde ich mal sagen, die letzte Woche war die sogenannte Panikwoche. Alles berichtete darüber, nur keine Panik, machen Sie keine Panik, Sie müssen nicht in Panik verfallen. Was natürlich dann die Folge war, wenn Ihnen das fünfmal gesagt wird, das kennen Sie ja von zu Hause, wenn Ihre Frau zu Ihnen sagt, hast du heute schlechte Laune? Sie schauen vom Buch hoch und sagen, nein, ich habe keine schlechte Laune, aber ich höre doch an deinem Ton, dass du schlechte Laune hast. Nein, nein, ich habe keine schlechte Laune, antworten Sie, und beim dritten Mal kriegen Sie natürlich schlechte Laune, wenn Ihnen das gesagt wird. So ist es mit der Panik, wenn du dreimal sagst, keine Panik, alles stürzte los. Ich war letzte Woche Donnerstag, bis dahin hatte ich das alles noch nicht so ernst genommen, beim Aldi und stellte fest, dass einige Regale, gerade da, wo, sag ich mal, Nudeln und andere Sachen waren, ziemlich leer waren und an anderer Stelle auch. Das heißt, die Panik war längst angekommen und ich habe sie noch nicht so sofort bemerkt. Inzwischen glaube ich zumindest, dass die meisten Menschen mitkriegen, es ist ernst, wir müssen uns damit beschäftigen und natürlich stellen wir fest, dass in dem Augenblick, wenn das zu einem Massenereignis wird, dass natürlich sich auch Lücken auftun. Wir stellen fest, dass die Schutzkleidung und Mundschutz in China produziert wird, wo im Augenblick keine Produktion stattfindet, aber die selber das Ganze brauchen, dass wir plötzlich abhängig sind in einer Art und Weise von dieser Welt und von China, wie es sich viele vorher nicht haben vorstellen können. Aber letztlich haben wir beide uns immer wieder darüber unterhalten. Schauen Sie, ich glaube, es ist beherrschbar, die ganze Geschichte. Aber es ist ernst. Und insofern, sage ich mal, sollte man wirklich aufhören, wenn man im Supermarkt an der Käse- oder Wursttheke steht, da rein zu niesen. Also, was man immer noch erlebt und die Menschen sich sehr unvernünftig benehmen.
Hm. Nochmal zur Korrektur. Die asiatische Grippe, die war 1957. 57, da war ich noch nicht am Leben. Das war tatsächlich die große asiatische Grippe.
Ich weiß jetzt nicht, wo Sie gegoogelt haben. Ich würde sagen, sie war Ende der 60er Jahre.
Ja, die Hongkong-Grippe war was anderes. Die asiatische Grippe war 57, das war also auch in der DDR. Kommen wir nochmal zu Syrien. Das ist ja, das betrifft uns ja alle, kann man sagen, Club der Heuchler, aber der Konflikt, der ist doch schwer zu durchschauen, oder können Sie ganz klare Frontlinien und Ursache, Wirkung, also, und Schuldige und Opfer ausmachen? Oder ist das, fließt das?
Herr Rose, wenn Sie uns beiden zugehört hätten, wissen Sie genau Bescheid bei der ganzen Geschichte.
Ich höre mir so selten zu, ja.
Es ist so, dass der Grundkonflikt ist, das hat mit Syrien nichts zu tun. Syrien war mehr oder weniger Verbündete des Iran. Es ging den Amerikanern und Saudi-Arabien, den Iran zu schwächen. Insofern hat man diesen ganzen Konflikt vor fast 10 Jahren geschürt, diesen Bürgerkrieg entfacht. Dass Assad ein Despot ist, ist vollkommen richtig, aber er ist kein größerer Despot gewesen, als die Saudis oder die Emirate es sind. Nur die einen waren pro-westlich, das waren die guten Despoten und sind es noch immer. Und er war einer, der aber auch niemanden so richtig mehr störte, weil er selbst Israel vor ihm ja keine Angst hatte. Angesichts der strategischen Lage hatte er keine Chance gehabt. So, trotzdem wollte man den Regime Change dort. Das heißt, man hat alles daran gesetzt, vor allem mit viel Geld aus Saudi-Arabien, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt. Und was früher passiert ist, dass man tausende Menschen eingesperrt hat. Die Folge dessen, dieses Bürgerkriegs, war, dass hunderttausende Menschen heute tot sind. Das heißt also, man hat auch viel Schuld auf sich geladen. Nun ist das Ganze aus dem Ruder gelaufen. Man hat nicht geglaubt, dass die Russen da irgendwie was dagegen halten. Sie kennen ja den Spruch von Obama damals, eine mittlere Macht, müssen wir uns nicht drum kümmern. Die Russen haben aber hier an der Stelle sozusagen die Chance gesehen, zu zeigen, dass sie zumindest, weil wenn es um Krieg und Frieden geht, durchaus noch mitmischen können. Also auf dem Leid und auf den Köpfen der zivilen Bevölkerung. So, hin und her. Wir erinnern uns aber noch, was nicht unwichtig ist, an den IS und daran, dass die Amerikaner Raqqa und alles gebombt haben und Krankenhäuser zerstört haben, interessierte hier niemanden. Man berichtete, wie man siegreich gegen den IS ist. Jetzt ist Idlib die letzte Provinz, in der, naja, die meisten sagen Rebellen, es wird geschrieben von Zivilisten, die auch dort sind, und Kinder, die dort sind, Manche, die etwas kritischer sind, das sind weniger, sagen wir, lauten Berichterstatter, sagen, da sind auch ein paar Dschihadisten dabei. Ich sage Ihnen mal ganz offen, was wir hier schon wiederholt gesprochen haben, es ist der Rest des IS, der dort sitzt. Der hat seine Frauen dabei, der hat seine Kinder dabei und nimmt natürlich alle Zivilisten auch als Geiseln. Das ist die Situation. Dass Assad und die Russen das nicht gerne auf Dauer hätten, ist eine andere Geschichte. Jetzt kommt Türkei dazu, die haben sich eingemischt, die haben die Situation ausgenutzt, sind in den Bürgerkrieg mit eingestiegen, haben Teile des Landes besetzt und stellen jetzt fest, dass ihnen die Hose, die sie da angezogen haben, zu groß ist. Das heißt, es ist sehr teuer, es funktioniert alles nicht so, wie sie es wollen. Sie drehen sich um und sagen, wo ist noch Geld? In Europa ist noch Geld. Wovor haben die Angst? Die haben Angst davor, dass aus dem Krieg, den die Türken, die Russen und die Amerikaner und die Saudis und die Iraner führen und die Europäer nicht führen, trotzdem die Flüchtlinge natürlich nicht nach Russland, nicht nach Saudi-Arabien, nicht nach Amerika kommen, sondern nach Europa kommen wollen. Da hat er ein Druckmittel und es ist ein Hochzynismus, sage ich mal, was da betrieben wird. Das ist ein Partner, mit dem kann man wirklich auch nicht an einem Tisch eigentlich sitzen, aber wir werden es müssen, weil wir das nicht anders in den Griff bekommen. Dass die Griechen darauf hart reagieren, ist verständlich, weil sonst wären die auch von 100.000 überrannt. Und wo die dann zum Stehen kommen, ob in Deutschland wieder wie 2015, das muss man sich anschauen. Wir können uns einfach aus innenpolitischen Gründen eine Wiederkehr der Ereignisse nicht leisten. Insofern müssen wir uns an harte, für uns ungewohnte Bilder an der Grenze Europas gewöhnen, wo es ziemlich unmenschlich zugeht.
Schwer sich daran zu
Situation. Das heißt, wir werden mit reingezogen in einen Krieg, den wir nicht geführt haben, und die Kriegsparteien reiben sich die Hände, dass Europa, ich vermute, selbst in Amerika muss man sich freuen darüber, dass Europa wieder unter Druck gerät, weil wir der Gegenentwurf sind, der friedliche Gegenentwurf gegen Trump, gegen Putin, gegen Erdogan und die anderen Potentaten.
Schwer sich daran zu gewöhnen. Herr Lochthofen, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
Halt. Wir haben doch noch wirklich also tausende Geschichten. Wie geht das die Woche aus? Na gut, dann werden wir sehen nächstes Mal.
Ja.
In Syrien haben wir, Corona haben wir. Schauen Sie mal, Fußball haben wir gar nicht, Herrn Hopp. Muss man auch mal drüber reden.
Nee. Nein, müssen wir nicht.
So ein Spiel, was die Bayern jetzt gewonnen haben, aufgrund dieser hässlichen Plakate, die da stattgefunden haben, einfach mal auf Null setzt und sagt, ihr habt's verloren,
ja,
dann würden die Fans verstehen, in Dortmund, in anderen Regionen, dass man so etwas nicht machen kann.
Ich verfolge diese Ballsportart nicht. Waren denn da für hässliche Sprüche?
Ja, es gibt ein Sportverein, Hoffenheim, ein Hobby eines Milliardärs, eines Mannes, der ein großer Manager ist und mit SAP, der einzigen Technologieschmiede Europas, die gegen die Amerikaner hält, so viel Geld verdient hat. Der hat mal selber dort gekickt und hat das Ding mit einem schönen Stadion beschert. Und sie spielen in der ersten Bundesliga mit, was für ein Teil der primitiven Ultrafans natürlich, sagen wir, ein Ding der Unmöglichkeit ist. Das heißt, dass die Traditionsvereine nicht nicht das gleiche Geld haben. Das ist natürlich Unsinn. Bayern wäre sozusagen nie so groß, wenn es nicht in München liegen würde und wenn München nicht die Hauptstadt von Bayern wäre und sehr teure Sponsoren anziehen würde. Das heißt, es ist alles Unsinn. Aber sie werfen diesem kleinen Verein, der in der Bundesliga mitspielt und heute gut dasteht, sage ich mal, vor, dass man sozusagen gegen die Tradition im Fußball verstößt. Das heißt, der gute alte Fußball ausgewaschen wird. Das ist natürlich alles Unsinn, weil natürlich ja kommerzialisiert ist an jeder Ecke. Ich finde, kommt zur Vernunft nur in dem Augenblick, wo man natürlich auch die Vereine, die so reich sind und deren Fans sich so benehmen, auch richtig bestraft. Das heißt, gestern die 6-0 oder vorgestern war das, muss man annullieren und sagen, Bayern hat 3-0 verloren. Das ist die Entscheidung des Fußballgerichts. Dann werden ein paar Ultrafans zum Nachdenken kommen. Das sind einfach so Geschichten, die auch stattfinden und wo sich zeigt, wie verroht zum Teil die ganze Landschaft schon ist, inzwischen Dinge gemacht werden, die vor 20 Jahren undenkbar waren. Und ein letzter Satz, nicht, dass wir das ganz Wichtiges vergessen, Ernesto Cardenal ist gestorben. Es ist ein Stück Hoffnung für Lateinamerika gestorben. Der Mann war gut. Der Mann hat auch dann, sage ich mal, war auch dann noch gut, als Ortega in Nicaragua die Macht an sich gerissen hat und sich zum Despoten entwickelt hat. Selbst dann war er noch gut. Er ist ja von Wojtyla damals, vom polnischen Papst, sogar mit Arbeitsverbot belegt worden als Priester. Aber als Lyriker hat er weitergearbeitet. Das war ein Stück Hoffnung. Ich glaube, auch in Ost und West ist man sich da einig. Es ist nicht gut, dass solche Leute gehen. So, jetzt sind wir fertig.
Wir sind fertig. Wir könnten wieder ansetzen. Ich freue mich, wieder nächste Woche mit Ihnen sprechen zu dürfen. Herr Lochthofen, Ihnen eine angenehme Zeit und bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Vielleicht haben wir mal ein paar ruhigere Themen.
Danke. Tschüss.